Digital genial. Präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt. Der ERP-Podcast für den Mittelstand.
Der Spruch, aus alt mach neu, ist vermutlich jedem bekannt. Und er lässt sich auch innerhalb des eigenen Unternehmens anwenden. Genauer gesagt, in der Produktion. Statt alte Maschinen wegzuwerfen und neue zu kaufen, lässt sich über den Retrofit auch eine bestehende Anlage wieder auf den neuesten Stand der Technik bringen. Wie genau Retrofit funktioniert und wie Unternehmen am besten in das Thema einsteigen, darüber sprechen wir in dieser Episode. Zu Gast sind heute bei mir Martin Volz, wissenschaftlicher Mitarbeiter und KI-Trainer im Mittelstand Digitalzentrum Chemnitz und Hendrik Unger, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur Fabrikplanung und Intralogistik der TU Chemnitz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass ich heute mit Ihnen beiden über das Thema Retrofit sprechen kann. Und lassen Sie uns doch am besten gleich einsteigen. Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was Retrofit eigentlich ist und was genau dahinter steckt?
Ja, natürlich gern. Retrofit an sich ist erst einmal das Konzept, eine bestehende Maschine aufzurüsten mit irgendeinem neuen Gerät. Was wir in unserem aktuellen Kontext oft haben, ist natürlich der digitale Retrofit. Da sprechen wir davon, dass wir eine Bestandsmaschine fit fürs digitale Zeitalter machen. Das heißt also, wir fügen neue Steuerungen hinzu, neue Kommunikationsmöglichkeiten, gegebenenfalls neue Sensorik, um eben die ganze Datenaufnahme, die so im Kontext Industrie 4.0 notwendig ist, auch mit einer bestehenden älteren Maschine zu machen. In dem Zusammenhang spricht man so ein bisschen von Brownfield und Greenfield. Brownfield wäre eben genau dieser Retrofit, also man nutzt Bestandsmaschinen. Und die andere Option ist natürlich immer der Neukauf.
Okay, also der Vorteil liegt klar auf der Hand. Ich muss nicht immer eine Maschine neu dazu kaufen. Ich kann eine bestehende Maschine nachrüsten. Welche weiteren Vorteile bietet Retrofit und warum kann hier vor allem der Mittelstand davon profitieren?
Genau, der Vorteil von Retrofit ist, dass man halt problemspezifisch nachrüstet, was im Allgemeinen kostengünstiger als ein Neukauf ist, weil man halt genau für dieses Problem, mit dem man halt konfrontiert ist und das man halt lösen möchte, entsprechend nachrüstet, um dann genau dieses Problem zu lösen. Das verlängert zum einen die Lebensdauer einer Maschine, kann auch die Produktivität oder die Energieeffizienz erhöhen und es reduziert halt den Schulungsbedarf erheblich, da keine neue Maschine angeschafft werden muss und das Personal muss nicht mit der neuen Maschine geschult werden. Zudem bleibt auch das Erfahrungswissen bestehen. Gerade erkennt es oft, dass die Mitarbeiter genau ihre Maschine halt kennen. Je nachdem gibt es dann Eigenheiten, die jetzt auch nicht so direkt geschult werden. Und wenn ich halt diese bestehende Maschine weiterhin behalte und nur nachrüste, dann kann ich halt dieses Erfahrungswissen auch wirklich beibehalten, was halt auch für die Mitarbeitenden dann ganz sinnvoll sein kann.
Sie haben jetzt schon eine ganze Reihe an Vorteilen genannt. Das Thema mit Technologie ist ja aber oft, dass sie sehr, sehr schnell voranschreitet. Das bedeutet ja dann wiederum, ich muss immer und immer wieder nachrüsten. Wie langfristig ist eine Retrofit-Lösung dann tatsächlich?
Genau, also im Grunde genommen ist nach dem Retrofit auch vor dem Retrofit. Das heißt, die Maschine kann natürlich auch dann relativ schnell wieder veraltet sein. Aber die gleiche Problemstellung habe ich auch bei einem Neukauf einer Maschine. Dadurch, dass es immer schnelle Entwicklungen in Sensortechnologie, Kommunikationsprotokollen etc. gibt, habe ich die gleiche Problematik bei Neukauf als auch beim Retrofit. Der Vorteil von Retrofit ist, dass ich halt problemspezifisch nachrüste und dadurch auch die Maschine auf den aktuellen Stand der Technik heben kann und damit auch gleichwertig zu einer neuen Maschine setzen kann, was halt abhängig vom Restzustand, also dem mechanischen Restzustand der Maschine ist. Das heißt natürlich, die Mechanik, die ich nicht aktualisiere, die ist natürlich auf dem alten Zustand und kann dementsprechend dann auch weiterhin veraltet sein. Wenn diese Mechanik aber noch eine gewisse Restlebensdauer hat, kann ich durch den Retrofit die Maschine halt auf den aktuellen Stand bringen und damit quasi auch langfristig beziehungsweise so langfristig, wie die Restlebensdauer der Maschine hergibt oder halt auch wie langfristig generell der aktuelle Stand der Technik ist, kann ich das halt setzen.
Das bedeutet, der Erfolg einer Retrofit-Lösung hängt natürlich stark davon ab, wie der Restzustand der Maschine ist. Gibt es dann einen Punkt, einen Break-Even-Point sozusagen, an dem ich mich als Unternehmen dann eher für den Greenfield-Ansatz entscheiden sollte und eine neue Maschine kaufen?
Natürlich. Ein Punkt, den man sich auf jeden Fall überlegen muss, bevor man zum Retrofit-Projekt angeht, ist eben die Produktivität der Maschine. Insbesondere wenn wir jetzt einen digitalen Retrofit machen, kann die natürlich bis zu einem gewissen Maß gesteigert werden, eben weil man vielleicht zum Beispiel Stillstandszeiten reduzieren kann. Aber natürlich wird die Maschine davon nicht an sich schneller. Also wenn das quasi eigentlich der Engpass ist an der Maschine, dass die zu langsam produziert, dann kann dadurch der digitale Retrofit da keine Abhilfe schaffen. Natürlich kann man auch, je nachdem, was das jetzt für eine konkrete Maschine ist, eine andere Form von Retrofit machen, wo man an der Mechanik meinetwegen Veränderungen vornimmt. Das ist aber dann immer so ein Punkt, wo man sich überlegen muss, ob das wirklich sinnvoll ist. Also ob man auch als Unternehmen überhaupt das Know-how und die Kompetenz hat, sowas zu machen. Ein anderer Aspekt, den man auf jeden Fall beachten muss, das klang ja jetzt schon ein bisschen an, ist eben die Restlebensdauer der anderen Komponenten der Maschine. Im meisten ist es dann eben die Mechanik, die man da beachten muss, weil die ja dem Verschleiß unterlegen ist. Wenn das als relativ gering einzuschätzen ist und es jetzt auch nicht durch eine Wartung wesentlich verbessert werden kann, dann kann man natürlich dort auch über den Neukauf nachdenken. Und eine Thematik, die man generell auch wenn man sich für den Retrofit entscheiden sollte, beachten soll, ist eben diese Make- oder Buy-Entscheidung, weil natürlich kann man auch den Retrofit extern vergeben und von einem spezialisierten Unternehmen machen lassen. Das hängt einmal davon ab, wie viel Know-how man selbst im Unternehmen hat mit solchen Thematiken. Es geht dann zum Teil ja schon in die Elektronik tief rein, ne? Hat man Mechatroniker oder Elektriker, die sowas machen können, ne? Und dann geht ja auch der nächste Teil in die IT-Richtung, ne? Wie man die Kommunikation dort löst, welche Geräte man auswählt. Und dementsprechend muss man diese Kosten, die da im Unternehmen selbst entstehen, durch die Leute, die daran arbeiten, die Kapazität, die man da bindet, muss man natürlich auch gegenüber dem Neukauf bewerten. Und das ist ein Punkt, der das Ruder auch relativ schnell in Richtung Neukauf schlagen kann, wenn dort viel Arbeit zu leisten ist. Wenn es natürlich nur darum geht, ein paar wenige Sensoren an so eine Maschine anzubringen, das ist sicherlich dann das, wo man dann eher lieber den Retrofit machen kann.
Klar, also bei zu großem Aufwand sollte man sich das nochmal genauer überlegen. Wenn ich als Unternehmen jetzt hergehe und ich sage, ich möchte das Thema Retrofit angehen, wo starte ich am besten? Welche Handlungsempfehlungen und Tipps haben Sie da?
Aus meiner Sicht, der wichtigste Schritt ist erstmal sehr genau den Prozess zu verstehen, den man dort digitalisieren möchte oder retrofitten möchte. Was läuft in dieser Maschine eigentlich ab? Was sind relevante Einflussparameter? Was muss ich gegebenenfalls messen? Es gab ja eine Zeit lang diesen Wir-messen-alles-Ansatz und versuchen dann eine Korrelation zu finden. Das hat sich eigentlich gezeigt, dass das nicht das beste Vorgehen ist, weil da eben auch viele falsche Korrelationen ermittelt werden. Deswegen ist es eigentlich aus meiner Sicht, wie gesagt, der erste Schritt Prozessverständnis. Wenn man das aufgebaut hat, dann sollte man sich das Projekt ein bisschen hernehmen und auch die Grenzen abstecken. Ne? Man ist ja, wenn man einmal anfängt, irgendwo Sensoren ranzuschrauben, dann ist man verleitet, auch gleich den Folgeprozess mitzumachen und am Ende vielleicht gleich die ganze Fabrik ein bisschen. Und dann hängen wir da noch ein paar Temperatursensoren auf und so in die Richtung. Also deswegen eine klare Zieldefinition und auch die Eingrenzung des Arbeitsfeldes. Ne? Man kann ja dann auch immer noch ein weiteres Projekt starten. Und basierend, wie gesagt, auf dem Prozessverständnis eine sehr genaue Messgrößendefinition. Also was messe ich? Wie oft messe ich das? Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Die Messrate, ne? Weil das auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Technologiewahl hat, ob ich jetzt mehrmals pro Sekunde messen muss oder also bis hin zu tausende Male oder ob ich alle halbe Stunde mal eine Temperatur irgendwo nehme. Das ist ja auch sehr abhängig vom eigentlichen Prozess. Wenn man also diesen Bedarf dann definiert hat, dann fängt eigentlich die Lösungsphase an. Na, dann geht man in die Technologieauswahl und sucht sich dort natürlich die Sensorik raus. Da gibt es ja auch manchmal verschiedene Messprinzipien oder eben verschiedene Eignungen für diverse Umgebungen. Also manche Maschinen sind ja sehr heiß, da kann man nicht jeden Sensor verbauen. Oder wie gesagt, auch die Messrate ist eine Frage, wie man oder die einen Einfluss auf die Sensorwahl hat. Und dann neben der Sensorik muss man natürlich auch die Auswerteeinheiten oder Kommunikationsgeräte auswählen. Also im Regelfall ist das aktuell, nach dem aktuellen Stand der Technik, das gleiche Gerät. Aber natürlich kann man die Funktionalität auch aufbrechen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist es natürlich, sich auch über die Kommunikationsprotokoll oder das Kommunikationsprotokoll auszuwählen, mit dem man sprechen möchte. mit dem Rest seiner Fabrik. Der Stand der Technik ist dort OPC-UA. Es gibt aber auch, also es ist eben gleich eine sehr, sehr komplexe Lösung. Es gibt auch leichtere Möglichkeiten wie MQTT oder auch, ich sage jetzt mal, ältere Standards, die man natürlich da auch bemühen kann. Das ist immer sehr, sehr abhängig vom Anwendungsfall. Da kann man jetzt keine allgemeine Empfehlung geben, aber zumindest muss man sich auf jeden Fall in diesem Schritt dazu Gedanken machen, weil die Geräte müssen ja alle miteinander kompatibel sein. Also die Sensorik muss an die Auswerteeinheit passen, das Kommunikationsgerät muss auch gegebenenfalls an die Auswerteinheit passen oder eben das gleiche Gerät sein. Und natürlich muss das Kommunikationsgerät auch dann das Protokoll sprechen, was man eigentlich nutzen möchte. Wenn man das jetzt alles soweit durchlaufen hat, ist die technische Lösung eigentlich erstmal, denke ich, ganz gut fortgeschritten. Als nächstes macht man sich dann Gedanken über die Auswertung. Also was mache ich jetzt mit den Daten, die da rauskommen? Muss ich die zusammenfassen, aggregieren, einen zeitlichen Horizont irgendwie zusammenbringen? Muss ich mehrere Datenströme vereinen? Wie schaut die Bereitstellung jetzt für höher gelagerte Systeme aus in der Automatisierungskette? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine KI-basierte Auswertung machen möchte, in welchen Batches, sage ich jetzt mal, füttere ich die KI oder gegebenenfalls will man ja auch bloß einfach eine Art Management-Zusammenfassung machen, ein Dashboard, sowas in die Richtung. Wie muss ich dort die ganzen Daten zusammenfassen? Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel einfach Grenzwerte festzulegen, wenn man jetzt eine Triggerwarnung haben möchte für sich, die Temperatur im Schaltschrank ist zu heiß oder der Prozess läuft zu schnell ab, sowas in die Richtung, was ist da der Grenzwert? Oder ganz weit treiben möchte, kann man natürlich auch von seinem Prozess einen digitalen Zwilling bauen. Das heißt also eine Repräsentation des Prozesses im Computer, die eben von Live-Daten gefüttert wird und dann im Idealfall den Prozess komplett parallel virtuell mitlaufen lässt, um dort jederzeit quasi einen Überblick haben zu können. So, wenn man sich das überlegt hat, dann ist eben der letzte Schritt die Visualisierung oder eben ja, wir bleiben jetzt mal bei Visualisierung, also wir bauen unsere Dashboards, wir bauen unseren digitalen Zwilling, gegebenenfalls Diagramme, sowas in die Richtung. Und dann sollte das Projekt eigentlich weitestgehend abgeschlossen sein. Grundsätzlich sind diese Phasen nicht ganz als Wasserfallmodell zu verstehen. Hin und wieder muss man dann nochmal zurückspringen und etwas anpassen. Aber das ist ja so das typische Vorgehen, sage ich jetzt mal, in der Planung oder eines Ingenieurs. Ja, das, denke ich, sollte klar sein. Vielleicht noch als letzter Punkt, was man sich ganz stark überlegen muss, ist, ob man in den bestehenden Schaltschrank einer Maschine eingreifen möchte. Das ist hin und wieder ein Problem dann mit der CE-Kennzeichnung oder auch für die Arbeitssicherheit. Ein Weg, den man grundsätzlich auch gehen kann, ist eben, dass man bloß zusätzliche Sensorik anbringt und auch eine zusätzliche Auswerteinheit und damit quasi gar nicht in den eigentlichen Maschinenprozess eingreift. Das ist jetzt ein Punkt, den muss man sich sicherlich am Anfang des Vorgehens überlegen, aber ich denke, das ist was sehr wichtig ist und was ich eigentlich einfach dort noch mal mitgesagt haben wollte.
Gibt es noch konkrete Anwendungsbeispiele, etwa im Bereich Predictive Maintenance, die Sie uns näher erklären können?
Genau, also wir haben da verschiedene Projekte gehabt, unter anderem Predictive Maintenance. Aber was wir insbesondere im Mittelstand viel beobachten, ist, dass die Unternehmen über den Zustand ihrer Maschinen keinen Echtzeitüberblick haben. Das heißt, wir haben deshalb schon mehrere Projekte gehabt, bei denen wir den Betriebszustand der Maschine mittels Retrofit dann ermittelt haben, weil die Maschine von sich aus das noch nicht hergegeben hat. Und das kann dann halt über verschiedene Sensoren erfolgen, wie zum Beispiel kann man die Spindeldrehzahl erfassen von zum Beispiel Fräs- oder Bearbeitungszentren, um dann halt nachzuvollziehen, ist sie gerade in Bearbeitung oder steht sie gerade still, beziehungsweise ist sie ganz aus. Und dann kann man halt darauf auf gewisse Betriebszustände zurückschließen. Man kann aber auch den Energieverbrauch der Maschine heranziehen. Also da kann man auch, wie Hendrik Unger schon angesprochen hat, was der Punkt wesentliche Veränderung an einer Maschine ist. Je nachdem, wie invasiv man eingreift, kann man den Energieverbrauch aber auch einfach über eine Stromzange beispielsweise messen, bei Wechselstrom, um ganz kontaktlos den Energieverbrauch entsprechend zu ermitteln und kann auch über den Energieverbrauch ableiten, ob die Maschine quasi im Standby-Betrieb ist oder komplett ausgeschaltet oder ob sie halt gerade produziert. Und dann gibt es noch weitere Punkte. Da hatten wir ein Projekt, bei dem es bei Drehbänken darum ging, anhand des SPS-Signals, ob die Spannzange geschlossen ist oder nicht, davon abzuleiten, ob die Maschine jetzt gerade produziert oder halt eben nicht. Und über solche Sensoren, die man dann nachträglich anbringt, kann man halt entsprechend den aktuellen Betriebszustand ermitteln. Wenn man die ganzen Daten aber noch im Zeitverlauf aufnimmt, kann man dann auch nochmal eine Kapazitätsauslastung bestimmen und hat eine gewisse Historie dazu. Man kann auch zum Beispiel über Lichtschranken, Wagen oder Zustandsübergängen Stückzähler ermöglichen oder realisieren. Und diese Stückzähler können dann quasi zurückschließen, wie viele Stücke schon produziert wurden in einer gewissen Zeiteinheit. Und damit kann man dann relativ einfache Voraussagen treffen, wie lange zum Beispiel ein aktueller Auftrag noch benötigt an Zeit, und kann dann entsprechend bei der Produktionsplanung und Steuerung noch nachjustieren beziehungsweise auch dem Kunden ein Feedback geben. Genau, also mit diesem nachgerüsteten Stückzähler kann man halt auf die Herstellungszeit für ein Stück zurückschließen und dann auch die verbleibende Restzeit für den Auftrag ermitteln, indem man das dann entsprechend extrapoliert. Und damit kann auch wertvolle Informationen für die Produktionsplanung und Steuerung hergestellt werden. Und die können dann auch Feedback an Kunden beispielsweise geben, wann der Auftrag entsprechend bereit ist, oder auch für den nachgelagerten Prozess einen wertvollen Feedback geben. Aufbauend auf den Datensammlungen kann man natürlich auch eine Visualisierung, zum Beispiel direkt an der Maschine, für den Maschinenbetreiber oder für den Maschinenbediener herstellen oder auch in einem Leitbüro für zum Beispiel die Instandhaltung, dass die nicht immer vor Ort an den Maschinen sein muss, um was nachzuschauen, sondern die können dann beispielsweise über den Leitstand den aktuellen Zustand einer Maschine entsprechend einblicken und können dann bei Bedarf spezifisch zu dieser Maschine hingehen, wenn dann zum Beispiel ein Fehler auftritt. Und damit kann man halt mehr Transparenz in der Produktion schaffen.
Gut, ein anderes Projekt, was wir bei uns hatten, hat zum Beispiel einfach die Möglichkeit gegeben, für die Maschinenbediener den Grund eines Maschinenstillstandes einzugeben mit ein paar Vorlagen, damit es so ein bisschen konsistent ist. Und das hat zum Beispiel auch, ohne dass da jetzt ein großer Eingriff in die Maschine war, einen enormen Sprung in der Produktivität gebracht, weil eben dann die Instandhalter wussten, welche Fehler am häufigsten auftreten und quasi dann ihre Prioritäten in der Behebung von Problemen mit der Maschine dementsprechend setzen konnten. Und das hat wirklich eine Produktivitätssteigerung im sagen wir mal, zweistelligen Prozentbereich gebracht, also was schon enorm ist. Ein anderes Thema, was bei uns im Labor direkt sogar vorhanden ist, ist, wir haben ein bisschen, ich sage jetzt mal, alte Industrieausrüstung mit etwas älteren Siemens SPS-Steuerungen im Feld. Die konnten wir bisher nicht an unsere digitale Fabrik anbinden, die wir bei uns an der Professur haben. Und dort kann man statt eben jetzt diese Steuerung komplett auszutauschen, auch einfach eine Kommunikationsschnittstelle nachrüsten. Da gibt es ganz viele Hersteller, die solche Kommunikationskarten, sage ich jetzt mal, zur Verfügung stellen. Die steckt man dann einfach mit in den Schaltschrank und kann dann mit der vorhandenen Maschinen-SPS über ein altes Kommunikationsprotokoll sprechen und diese Karte übersetzt das dann zum Beispiel auf OPC-UA. Und so kann man relativ aufwandsarm mit auch einer überschaubaren Investition die Maschine wirklich gleich so wie sie ist weiter nutzen und die Daten aber trotzdem digital zur Verfügung stellen.
Genau, zusätzlich, wie eingangs erwähnt, ist auch der Anwendungsfall Predictive Maintenance auch in Verbindung mit künstlicher Intelligenz ein weit verbreiteter Anwendungsfall für das Thema Retrofit. Und dazu haben wir auch einen Demonstrator bei uns entwickelt, bei dem wir mit einem Schwingungssensor an der Spindel angebracht haben, um die Vibrationen aufzunehmen. Und mithilfe dieser Schwingungsdaten haben wir dann eine KI antrainiert, die Muster erkennt oder die gewisse Muster erkennt und Zusammenhänge herstellt oder beziehungsweise Anomalien identifiziert, die auf einen anstehenden Ausfall beziehungsweise auch Werkzeugverschleiß hindeuten. Damit kann proaktiv eingegriffen werden, noch bevor ein Fehler passiert. Aber das ganze Thema Anomalieerkennung ist auch mit Fehlalarm verbunden. Da muss man dann einfach schauen, wie man halt so ein bisschen sein Modell justieren möchte, ob man halt mehr auf der sicheren Seite sein möchte, um mehr Fehlalarme in Kauf zu nehmen, oder ob man halt ein bisschen mehr auf der riskanteren Seite sein möchte um halt mehr Fehlalarme zu vermeiden, aber gegebenenfalls etwas später erst eingreifen kann oder die Signale erst später erkennt. Und das ist dann so eine gewisse Risikoabwägung, die man halt entsprechend unternehmen muss. Wenn dann das ganze Thema Predictive Maintenance umgesetzt ist, steigert das natürlich die Nachhaltigkeit und die Ressourceneffizienz, weil ich halt noch vor einem Ausfall der Maschine entsprechend eingreifen kann, verschlissene Komponenten austauschen, beziehungsweise auch, das haben wir gerade viel in der Prozessindustrie, dass wenn da ein Auftrag gestartet ist, muss der Auftrag auch quasi durchlaufen. Und wenn dann schon Hinweise darauf vorliegen, dass es gegebenenfalls zu einem Ausfall kommen kann, kann man entsprechend diese Komponenten austauschen, bevor der neue Auftrag gestartet wird. Oder was auch immer sehr interessant ist, ist über die Nachtschicht, wenn beispielsweise da nicht produziert wird, Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Und dann kann man entsprechend ohne Downtime produzieren. Und da muss man dann halt einfach so ein bisschen schauen, was jetzt fürs eigene Unternehmen gut reinpasst. Genau.
Gerade wenn es darum geht, fehlende Daten aufzunehmen, lohnt sich eine Retrofit-Lösung in den meisten Fällen. Darüber lassen sich verschiedene Informationen aggregieren, um ein tiefergehendes Gesamtbild zu erhalten. Einen Quantensprung in der Produktivität darf man ohne eine größere technische Änderung allerdings nicht erwarten. Dafür profitieren Sie am Ende aber von mehr Transparenz und damit auch von einem effizienteren Prozessablauf. Damit sind wir nun auch schon am Ende der Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!